Herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind hier in der Skybar 1042 im Parkhotel Heilbronn. Und in dieser Lage freuen wir uns natürlich über einen ganz besonderen Gast. In unserer 60. Sendung ist der Verband Südwestmetall. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Ja, machen wir es doch gleich mal am Anfang. Ihre Jobbeschreibung in einem Satz. Was macht man denn als Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg und von Südwestmetall?
Ein Satz wird es vermutlich nicht treffen, aber wenn Sie mich zu einem Satz jetzt provozieren, würde ich sagen, Stimme der baden-württembergischen Wirtschaft.
Ja, und die muss gehört werden, gerade in diesen Zeiten. Wir haben viele, viele Themen. Wir hatten natürlich auch von den Lesern entsprechende Fragen. Und Sie wissen natürlich, unser Gespräch gibt es immer auch als Podcast zum Nachhören auf den gängigen Podcast-Portalen. Und wie stets sind Sie natürlich auf dem Laufenden mit dem Newsletter aus der Chefredaktion der Heilbronner Stimme. Den können Sie unter der eingeblendeten Adresse natürlich dann auch wieder abonnieren. Ja, fangen wir einfach mal ein bisschen dramatisch an. Wenn ich höre, dass der IFO-Präsident Fuchs am Sonntag zur Bild-Zeitung gesagt hat, Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang und es drohen uns italienische Verhältnisse 25 Jahre lange Dauerdepression. Hat er recht?
Er hat es ja nicht nur jetzt am Sonntag gesagt, sondern auch die Woche davor in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Man muss sich die Zahlen vor Augen führen. Wir sind seit 2018 im Landeanflug. Wir sind im Sinkflug. Wir haben ein Fünftel unserer Produktion seit 2018 verloren. Wir haben seither kein BIP-Wachstum. Und wenn wir es jetzt vergleichen, man könnte auf die Idee kommen, wir befinden uns in einer Weltwirtschaftskrise. Dem ist aber ganz und gar nicht so. Die US-amerikanische Wirtschaft ist im selben Zeitraum um 12% gewachsen.
Und auch die EU-Wirtschaft ist immerhin um 4%.
Um 4%. Ja, Deutschland 0,1. Und Deutschland stagniert ja um die Null. Und auch die Vorhersagen, die wir jetzt für das kommende Jahr haben, muss man mit Vorsicht genießen. Die Institute haben immer einen kleinen Disclaimer unten drunter, wenn sie 1%, 1,2% ausrufen. Nur dann, wenn die Reformen kämen, dann dürfe man sich auf diese 1,2% freuen. Und ich muss noch ein bisschen mehr Wasser in den Wein gießen. Wir haben nächstes Jahr 2 Kalendertage mehr zu arbeiten. Allein das wird beim BIP-Wachstum 0,6% ausmachen. Also reden wir wahrscheinlich real um 0,5%. Das ist viel, viel zu wenig. Jeder, der in der Industrie arbeitet, weiß, wenn wir eine Produktivität nicht um 3% pro Jahr anheben können in den Betrieben, dann geht es uns schlecht. Und das machen wir jetzt seit 2018 nicht mehr. Also ist von einer dramatischen Lage zurechtzusprechen.
Also ist es aus Ihrer Sicht mitnichten so, dass wir den Standort Deutschland schlecht reden und viel schlechter machen, als es eigentlich ist?
Ja, wir neigen ja dazu, die Sachen immer ein bisschen trüb zu sehen. Und wir kennen alle die Formulierung zum kranken Mann Europas. Das war ja nicht das erste Mal der Fall. Mir fehlt aber inzwischen für den Optimismus wirklich die Änderung, die wir dazu brauchen. Es passiert nichts. Die Herbst der Reformen, wir werden geradewegs in die Winterstarre reinlaufen. Wir bekommen die Strukturthemen, die dringlich nötig anzugreifen sind, nicht in den Griff. Und damit kann man es tatsächlich nicht mehr schön beten oder schön denken.
Da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch darauf zurück. Wenn man die hausgemachten Probleme anspricht, waren wir über Jahre hinweg zu erfolgreich, dass das auch die Veränderung oder die Bereitschaft zu Veränderungen erschwert?
Wir waren über viele, viele Jahre bis hin zu Ende 2018 noch immer wahnsinnig erfolgreich. Die Wirtschaft hat gut funktioniert. Die Unternehmen haben ganz erheblich auch wirtschaften können im ganz positiven Sinne. Und das führt natürlich dazu, dass die Politik vielleicht nicht das Augenmerk auf die Strukturreform gelenkt hat, die man hätte viel, viel früher angehen müssen. Es war vorhersehbar, dass außenherum Wettbewerb schärfer wird und dass man den Euro am Ende auch nur einmal ausgeben kann. Und jetzt pressiert's.
Ja, es pressiert auch, wenn man sich die Weltwirtschaftslage und überhaupt die geopolitische Lage sich anschaut. Europa ist ja eingekesselt zwischen China und US. Einerseits Machtkalküle, Rohstoffmonopole auf chinesischer Seite, dann ein US-Präsident, dessen Entscheidungen auch nicht immer so nachvollziehbar sind. Und wie kann man dem eigentlich begegnen?
Ja, das ist ja alles gar kein Geheimnis. Es wäre wichtig gewesen, sehr viel früher über Handelsabkommen zu sprechen. Wir verhandeln Mercosur seit 30 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wie viele Legislaturperioden sind das? 6, 7, 8? Und es ist noch immer nicht ratifiziert. Wenn wir über den Protektionismus sprechen, den wir auf der einen Seite jetzt aus der asiatischen Seite erleben, wo seltene Erden und andere Rohstoffe nicht mehr zur Verfügung stehen, wird man sagen müssen, wir haben vor 10, 15 Jahren über De-Risking gesprochen und wir diskutieren das Thema immer noch. Und das geht ganz klar an die Politikadresse, zu sagen, über Handelsabkommen kann ich solche Themen greifen. Es geht natürlich auch in die Richtung von dem einen oder anderen Unternehmer, der auf jeden Fall schauen muss, dass er Dual Sourcing betreibt, also sich nicht nur auf einen Markt konzentriert.
Die Lieferketten wollen wir gleich nochmal ansprechen, aber ist in so einer Situation vielleicht auch nicht besonders geschickt, dass Außenminister Wadepool seine Reise nach Peking abgesagt hat? Wäre es nicht notwendig, gerade jetzt den Gesprächsfaden zu suchen?
Natürlich, das ist ja selbstredend so. Es ist für eine Wirtschaft überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man über politische Streitereien hinweg den Handlungsdruck, die Handlungsnotwendigkeit nicht erkennt und keine Wege findet, wie man Dinge im Vorfeld so bespricht, dass es zu solchen Eklats nicht kommt. Wir haben keine Zeit zu verlieren und wir müssen uns hinwegsetzen über moralische Predigten und wir müssen schauen, dass wir wirtschaftlich vorankommen und mit den anderen Staaten zusammenarbeiten. Es ist eine Binsenweisheit. Erst kommt das Fressen, dann die Moral.
Kommen wir nochmal auf die Lieferketten und auf die Lieferstopps aus China zu sprechen. Und die häufen sich ja, die Ankündigungen und auch die Umsetzung von chinesischer Seite. Sie haben es gerade schon gesagt, das war vorhersehbar. Man hätte entsprechend gegensteuern können. Was kann man denn aber jetzt machen, wenn man sieht, dass beispielsweise jetzt von Nexperia diese Chips nicht mehr geliefert werden? Was kann die Wirtschaft jetzt konkret machen?
Ja, ganz konkret im Sinne von Notfallmaßnahmen wird man schauen müssen, dass man andere Hersteller nutzt. Das wirkt sich aber auch wieder in der Wettbewerbsfähigkeit aus. Wenn ich jetzt
wird teurer dann ja, oder?
Genau. Ich kann jetzt Chips nehmen, die wahrscheinlich überdimensioniert sind für den Einsatzzweck und damit zahle ich ein Vielfaches mehr. Wir haben das damals auch beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs erlebt, als dann Teile aus der Ukraine nicht mehr lieferbar waren. Ja. Die gab es am Weltmarkt natürlich immer noch, aber eben zu ganz anderen Preisen. Und das in einer Situation, wo unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv unter Druck steht, kann ich mir eben auch diesen Tropfen, der dann das Fass nochmal zum Überlaufen bringt, eben nicht mehr leisten. Also in der Vergangenheit über Handelsabkommen hätte man Verhältnisse schaffen können, die das erleichtern. Und in Richtung der Unternehmer, und es gibt viele Unternehmer, die jetzt zu hören waren, die sagen, wir haben eine Dual-Sourcing-Strategie und die zahlt sich jetzt aus. Daran muss man arbeiten jetzt.
Das heißt also, dann war ja der Gedanke von dem ehemaligen Wirtschaftsminister Habeck, eigene Chipfabriken beispielsweise zu bauen, um unabhängiger zu werden, nicht falsch, oder?
Die Frage ist, kann man das hier in Mitteleuropa, in Westeuropa wirtschaftlich tun oder muss man nicht andere Standorte dann in Erwägung ziehen? Das hängt ja immer wieder am Produkt und an der Wertschöpfungskette. Aber gleichwohl, selbst wenn ich es nicht in Brandenburg mache, ich hätte es irgendwo mal machen müssen oder eben Handelsbeziehungen aufbauen, die mir das gewährleisten.
Aber wenn man jetzt sieht, auch heute Nacht, dass USA und Japan Vereinbarungen treffen und damit auch die Abhängigkeit von China reduzieren wollen, wo bleibt da die EU?
Die EU ist dann stark, wenn sie geeint auftritt. Dann haben wir auch eine auskömmlich große Wirtschaftsmacht. Und hier ist die EU, hier ist auch Kommissionspräsidentin von der Leyen gefragt, solche Beziehungen zu pflegen und aufzubauen, dass wir als geeintes Europa genau diese Handelsbeziehungen auch versuchen aufzubauen. Der Markt ist groß genug und die EU ist als geeinte EU auch groß genug, um solche Verhandlungen zu führen. Hier ist nur Eile geboten und hier ist jetzt tatsächlich auch energisches Handeln gefragt. Wir sind uns immer einig in den Sonntagsreden, dass es so nicht weitergehen kann. Wir sind uns immer einig, dass Bürokratie und einzelne EU-Verordnungen uns hemmen. Aber wenn es darum geht, etwas zu tun, dann haben wir ganz viel Zeit.
Ja, einig sind sich auch die Unternehmen bei uns in der Region. Wir haben eine Umfrage von der IHK Heilbronn-Franken. 26% der Unternehmen bezeichnen die Geschäftslage nur als gut und 24% als schlecht. Also hier bei uns in der Region. Die Lage sei ja so schlecht wie in der Corona-Pandemie. Ist das auch das Feedback, das Sie von den Unternehmen in Baden-Württemberg erfahren?
Das ist baden-württembergweit ein einheitliches Bild. Und man muss sagen, Baden-Württemberg ist hier noch mal stärker betroffen als andere Regionen in der Bundesrepublik. Wir sind das Herz der Industrie in Deutschland. Selbst europaweit wird man Baden-Württemberg diesem Status zusprechen müssen. Und damit sind wir, wenn die Industrie in der Krise ist, hier in Baden-Württemberg viel stärker betroffen als alles andere. Was sich auch am BIP-Wachstum, an BIP-Zustand ablesen lässt. Wir sind immer einen Zacken schlechter, als wir das republikweit haben. Wenn wir aktuell 0,1 im Plus sind in der Republik, sind wir hier in Baden-Württemberg noch bei minus 0,8. Das ist für eine Wirtschaft ein Alarmsignal.
Ja, und Alarmsignal ist sicherlich auch, dass die Exporterwartungen im Keller sind. Auch das spiegeln einem die Unternehmer immer wieder. Was kann man denn tun, wenn man jetzt von den Zöllen von Trump, sage ich jetzt mal, dermaßen betroffen ist? Da hat man ja eigentlich gar keinen Hebel in der Hand. Oder welchen Hebel? Verlagerung der Industrie in die USA kann ja auch nicht in unserem Sinne sein.
Das ist ganz sicher nicht in unserem Sinne, wenn wir jetzt landespolitisch da drauf schauen. Den Unternehmern wird aber häufig gar nichts anderes übrig bleiben, als Teile der Fertigung zumindest zu verlagern. Entweder so zu verlagern, dass die Arbeitskosten dann wieder wettbewerbsfähig werden, oder so zu verlagern, dass ich eben in diese Zollproblematik nicht reinkomme. Ich bin im Sommer sehr viel durchs Land gefahren und habe sehr viele Unternehmer getroffen, vor allem kleine und mittelständische, wo wir als Stimme tatsächlich versuchen, auch deren Interessen zu vertreten. Und das sind ganz treue baden-württembergische Unternehmen, kleine Familienunternehmen, die sagen, wir wollen hier gar nicht verlagern, aber wir können mit unserer Kostenstruktur diesem Wettbewerb nicht mehr standhalten. Auf der einen Seite sind es tatsächlich die Zollsituationen. Auf der anderen Seite sind wir, was die Arbeitskosten betrifft, so hoch unterwegs, dass ich schon gar nicht mehr anbieten kann. Und deswegen muss ich dann handeln als Unternehmer, wenn ich die Verantwortung für mein Geschäft habe.
Ja, die Folge kann man ja auch am Arbeitsmarkt ablesen. Wenn man sieht, dass die Wirtschaft pro Monat 10.000 Jobs verliert, ist das ja ein weiteres Alarmsignal und gibt jetzt mehr und mehr auch die Erkenntnis, dass wir ja auch in einer Art Erneuerungskrise stecken. Wenn man sich mal anschaut, in der gesamten Wirtschaft arbeiten 7% der Beschäftigten in Unternehmen, die in den letzten 5 Jahren neu gegründet worden sind. Und in der Industrie sind es nur 2%. Wie soll denn da eine Transformation zu neuen Geschäftsfeldern gelingen?
Wir haben vor einigen Wochen einen Zukunftskongress zur Transformation bei uns in Stuttgart durchgeführt und haben einige Unternehmer da gehabt, die erklärt haben, wie sie die Transformation bewältigt haben. Sehr viele sind aus ihren angestammten Märkten rausgegangen, aus ihren angestammten Produkten und sind jetzt in ganz anderen Industrien unterwegs und sehr erfolgreich unterwegs. Dafür brauche ich aber Zeit und ich brauche auch Luft zum Atmen. Sprich, ich muss, was die Arbeitskosten betrifft, hier so entlastet werden, dass ich diese Investitionen auch tätigen kann. Und damit, glaube ich, haben wir in Baden-Württemberg sehr viel Kreativität, sehr viel Innovationskraft. Gerade hier im Heilbronner Bereich wissen wir es, was natürlich auch gefördert durch die Schwarz-Stiftung entsteht und entstehen kann. Das kann auch in anderen Clustern in Baden-Württemberg passieren. Aber die Unternehmer brauchen jetzt den Freiraum. Wir müssen die Fesselung durch die Bürokratie und die Belastung durch die Arbeitskosten jetzt dringend ändern.
Braucht es auch mehr Subventionen, um diese Transformation umzusetzen?
Es braucht aus meiner Sicht nicht mehr Subventionen, sondern es wird schon reichen, wenn wir die Belastungen, die zum Beispiel durch die Bürokratie entstehen, zum Beispiel durch so hohe Körperschaftssteuern entstehen, dass wir das reduzieren. Ein Versprechen, die Unternehmenssteuer zu senken, Ende 28 ist viel zu spät. Wir liegen mit unserem rund 30%, die sich aus vielen Teilen ja zusammensetzen, weltweit an der Spitze. Es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Länder, die mehr haben. Andere, wie in den USA, senken diese Unternehmenssteuer noch. Und damit kommt der Wettbewerbsdruck natürlich nochmals auf die Unternehmen zu. Und dann haben wir eben auch keine Kraft mehr, die Dinge zu bewältigen, die wir in der Vergangenheit ja auch schon hatten. Stichwort Energiekosten. Die waren in Deutschland nie besonders niedrig. Aber jetzt drücken sie umso mehr, weil natürlich aus allen anderen Ecken der Druck nochmals gestiegen ist.
Jetzt sind Sie ja erst bisschen mehr als 2 Jahre im Amt. Aber trotzdem, wenn man selbstkritisch vielleicht zurückblicken würde, wo hätten vielleicht die Interessensverbände frühzeitiger auch Alarm schlagen müssen? Oder hat man das getan und wurde nur nicht gehört?
Also ich bin jetzt 2,5 Jahre in der Rolle für die Unternehmer Baden-Württemberg und für Südwestmetall. Wir tragen das seit Jahren vor. Wir treffen uns in Brüssel mit den Politikern und weisen darauf hin, dass wir mit dem Vorgehen, dass wir in Europa glauben, Standards zu setzen und diese Standards auch strikt kontrollieren müssen, dass wir so nicht zurechtkommen. Wir verlieren Arbeitsplätze aufgrund der Strukturkrise und es entstehen über 300.000 Arbeitsplätze, um die Bürokratie zu verwalten. Das ist doch absurd.
Haben Sie den Eindruck, dass man in Brüssel als Verband überhaupt Gehör findet? Also wenn ich mir letzte Woche anschaue, die Entscheidung zum Lieferkettengesetz im EU-Parlament, die war ja auch nicht unbedingt in Ihrem Sinne, dass diese Regelungen entsprechend gelockert werden.
Gelockert ist das eine, man müsste sie ganz abschaffen. Wir tragen da regelmäßig vor. Ich will nicht sagen, dass wir nicht gehört werden.
Nicht ausreichend vielleicht.
Die Handlungskonsequenz und die Mehrheiten sind offenbar nicht so, dass wir vorankommen. Und das ist fatal. Wir haben hier nicht die Zeit, extra Runden zu drehen und solche Dinge nochmals zu besprechen, sondern wir müssen jetzt handeln. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben zumindest in der Politik, ob das in der Bevölkerung so zutrifft, weiß ich nicht, haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir wissen doch, woran es liegt. Und es ist auch für jeden Wirtschaftswissenschaftler klar, wie man in einer solchen Situation arbeiten muss. Ich muss die Kosten senken und ich muss den Fokus auf Strategie und Innovation legen. Dann geht es auch wieder voran. Aber genau das bekommen wir gerade nicht hin.
Wenn diese Erkenntnis vorhanden ist und wenn Sie natürlich das auch immer wieder vortragen, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass es vielleicht bei den politischen Entscheidern, und da sage ich jetzt mal Brüssel genauso wie Berlin, vielleicht in den Parlamenten auch an der ausreichenden Wirtschaftskompetenz mangelt?
Ich vermag nicht zu sagen, ob es fehlende Wirtschaftskompetenz ist, aber vielleicht ist es zu häufig Klientelpolitik, wenn wir schauen, welche Maßnahmen die Bundesregierung seit ihrem Start angegangen ist, dann sind es keine wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen. Wenn wir uns anschauen, dass wir jetzt plötzlich eine Mütterrente bekommen, dass wir Aktivrente bekommen, das sind alles Positionen, die zu weiteren Staatsausgaben führen. Aber die Entlastung, Körperschaftssteuer zum Beispiel, die kommt vielleicht irgendwann mal in 3 Jahren, also ganz kurz vor dem Ende der Legislaturperiode. Da werden Schwerpunkte falsch gesetzt. Und wenn wir uns vor Augen führen, und ich spreche jetzt nicht von Lohnnebenkosten, sondern von Lohnzusatzkosten, dass wir jetzt die 42% gerissen haben, bei Kinderlosen auf jeden Fall, und dass wir, wenn wir den Instituten Gehör schenken, auf die 50% zulaufen.
Sogar drüber.
Es gibt Worst-Case-Szenarien, die bis zu 54% gehen. Dann muss man doch jedem Unternehmer Recht geben, dass er sagt, ich kann in so einem Umfeld keine Fertigung mehr fahren. Das geht nicht. Und es liegt auf der Hand, was wir tun müssen. Wir müssen ganz schnell die Rente reformieren, dass wir hier keine weiteren Kosten haben, im Gegenteil, dass wir da runterkommen.
Wie würden Sie die reformieren, die Rente?
Das sind vielfältige Maßnahmen. Da gibt es nicht diese eine Maßnahme, die uns jetzt rettet. Aber ich glaube, wenn man analytisch rangeht, stellt man relativ schnell fest, dass Ein- und Ausgabenseiten nicht mehr funktionieren. Sprich, man muss das als Rente annehmen, was auch eingezahlt wird in die Rente. Sprich, alle Versicherungsfremdenleistungen müssen raus. Die Mütterrente ist durch nichts gegenfinanziert. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir die Rentenbezugsdauer seit den 60er Jahren verdoppelt haben. Ja, wir sind gesünder, wir leben länger. Das heißt aber auch, wenn es damals im Schnitt 10 Jahre Rente waren, ist es heute 18, 19 Jahre. Das kostet Geld. Und wir müssen auch uns vergegenwärtigen, dass damals 6 Beitragszahler einen Rentner finanziert haben. Heute sind es vielleicht noch 1,5. Ja. Damit ist der Handlungsbedarf, glaube ich, sehr deutlich beschrieben. Und jetzt können wir rangehen und sagen, dass wir all das, was eben nicht gegenfinanziert ist, bleiben gelassen werden muss. Und dass wir auch, was die Lebensregelaltersgrenze betrifft, dass wir uns an die veränderte Lebensarbeitszeit auch anpassen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei.
Und muss man da nicht ehrlicherweise sagen, 65, das ist einfach nicht zu halten.
Aus meiner Sicht ist es nicht zu halten. Wir werden das anpassen müssen. Und wir brauchen hier auch kein starres System. Die Nachfrage wird jetzt kommen. Was machen wir mit dem armen Dachdecker? Auch hier werden wir uns sozialpolitisch vielleicht mal ehrlich in die Augen schauen müssen und sagen, vielleicht ist mein Wunschberufsbild, was ich die meiste Zeit in meinem Leben gemacht habe, nicht das, was ich als letztes in meinem Berufsleben tue. Also vielleicht muss ich auch da akzeptieren, dass sich Tätigkeiten bis hin zur Rente auch mal verändern. Dass vielleicht auch der letzte Arbeitsplatz nicht der bestbezahlteste ist in meiner Karriere. Auch das muss ich sicherlich akzeptieren. Und das sind auch die Dinge, die Politiker zum Teil durchaus ansprechen, zu sagen, es wird zu Einschnitten kommen müssen. Und auch dann wird man schauen müssen, wie wir das System prozessual verbessern. Wir haben Landesrentenanstalten überall in dieser Republik. Warum brauchen wir diese Dezentralität? Rente ist ein maximal prozessorientiertes Geschäft. Das kann an einer Stelle zentral laufen. Es muss viel mehr digitalisiert werden, sodass wir da mehr Kosten sparen können. Also gibt es hier viele, viele Möglichkeiten, die da einspeisen. Und dann kommen wir auch runter von unserem Problem.
Haben Sie so einen Benchmark in der Hochrechnung, dass man sagt 67, 68? Was wäre denn so die Range, was finanzierbar wäre beim Renteneintritt?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wo wir mit dieser Maßnahme zu einer finanzierbaren Rente kommen, weil, glaube ich, die Bausteine insgesamt zusammengetragen werden müssen. Beitragsfremde Teile raus, Lebensalter rauf. Wir müssen auch die Abschlagswerte anpassen. Mit 0,3% im Monat ist es zu wenig. Der Betrag ist überhaupt nicht realistisch. Also auch der müsste erhöht werden, wenn ich dann in Frührente gehen möchte. Und dann können wir mit all diesen Maßnahmen sicherlich ein Paket schnüren, was uns hilft. Man wird überlegen müssen, wie wir den Kapitalmarkt besser nutzt für die Renten, für das Rentenkapital, dass sich das besser vermehrt.
Skandinavische, was Christian Lindner gefordert hatte, als er noch Finanzminister war.
Das ist eine Forderung, die in diese Richtung geht. Und wir haben ja skandinavische Länder, wo dies durchaus positiv funktioniert. Das ist im Übrigen ohnehin auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Warum schauen wir nicht mal nach rechts und links, wo wir nicht das blühende Land finden, aber doch Teile finden, die gut funktionieren? Und da gilt für mich, copy with pride. Wenn jemand das gut macht, warum nicht kopieren und umsetzen? Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.
Wo wir gerade auch bei politischen Themen sind, auch das hat die IHK-Hauptgeschäftsführerin letzte Woche gesagt, bemerkenswert offen, dass die jetzige Koalition in Berlin der Wirtschaft genauso wenig helfen würde, als es die Ampel getan hätte. Hat sie auch in dieser Einschätzung recht. Wenn man sich anhört, auch bei uns war Bundeskanzler Friedrich Merz bei Ohne Ausrede, und da gab es doch viele Versprechungen an die Wirtschaft, von denen wir jetzt auch, ich sage mal, im Herbst der Kommissionen, nicht im Herbst der Reformen, relativ wenig realisiert sieht.
Das ist so. Wir kommen, was die Versprechungen im Wahlkampf und die Vereinbarung im Koalitionsvertrag betreffen, nicht voran. Da ist sehr vieles im Koalitionsvertrag gut gelungen. Aber die Umsetzung greift nicht, weil die Koalition offenbar hier keine Mehrheiten für sich intern schafft. Wir verlieren uns in Diskussionen zu Verfassungsrichterbesetzungen und in Diskussionen zu Stadtbildern, anstelle hier in die Umsetzung zu kommen. Ein Beispiel mag ein kleines sein. Die Diskussion zur Reform des Arbeitszeitgesetzes ist aus meiner Sicht absurd. Im Koalitionsvertrag ist es fast gesetzestextreif formuliert. Und wir warten immer noch darauf, dass sich hier was tut. Stattdessen bekommen wir ein Bundestariftreuegesetz. Und Frau Baas hat heute wohl erklärt, dass sie da nochmal 200 Menschen, 200 Positionen aufbauen muss, um das auch zu verwalten. Das können Sie doch keinem Unternehmer mehr erklären.
Ja. Wir müssen gerade beim Wahlkampf haben. Der nächste Wahlkampf steht ja schon an in Baden-Württemberg. Die Spitzenkandidaten laufen sich schon warm. Gibt es da auch von Seiten Ihrer Verbände Wahlprüfsteine an die Parteien für die Wahlprogramme?
Ja, 8. März, Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sind in einem ganz engen Austausch mit den demokratischen Parteien hier in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Spitzenkandidaten. Ich war jetzt 2 Wochenenden unterwegs und habe da auch mit Spitzenkandidaten gesprochen, nicht nur aus dem Land, sondern auch aus dem Bund.
Also Sie haben auch schon Özdemir und Hagel?
Wir laden die zu uns ein und wir treffen uns aber auch auf anderen Podien. Und wir haben als UBW auch unser Papier entwickelt, wo wir die Forderung an die Parteien formulieren, was wir von einer Wirtschaft in Baden-Württemberg erwarten. nicht alles ist Land, vieles ist Bund.
Was kann man denn umsetzen? Kann man wirklich konkret, wenn man so in einer Krisensituation ist, wie wir uns befinden, und Sie haben es ja auch eindrucksvoll geschildert, dass wir noch stärker betroffen sind als andere, kann da die Landesregierung wirklich konkret auch gegensteuern?
Die Landesregierung kann, soweit sie selbst zuständig ist, natürlich gegensteuern. Verwaltungsreform kann auch in Baden-Württemberg stattfinden. Ob man so weitreichende Vorschläge wie das Herausnehmen von ganzen Verwaltungsebenen am Ende umsetzen werden wird, weiß ich nicht.
Die Forderung, Landkreise abzuschaffen, kam ja gestern von der FDP.
Genau, da wertschätze ich den Mut und das Engagement, ob das in der Kommunalverfassung so ohne weiteres umzusetzen ist.
Hat die SPD auch schon mal vor, glaube ich, 10 Jahren oder so gefordert. Ja. Und das verschwand dann auch irgendwo in der Schublade.
Also man muss es auch umsetzen können. Aber jetzt möchte ich zumindest das nicht schlecht reden. Der Ansatz ist ja richtig, dass wir Verwaltung schlagkräftiger machen. Und damit kriegen wir auch eine Entlastung der Kommunen, die ja wirtschaftlich auch sehr leiden. Das sind Themen, die wir hier im Land umsetzen können. Aber ich erwarte von einer Landesregierung, gerade von dem industriestärksten Bundesland, dass sie in Berlin ein Wort hat. Dass man in Berlin klar macht, was das Bundesland braucht. Also wir brauchen ja die Arbeit hier zu Hause, aber wir brauchen auch eine starke Stimme in Berlin.
Auf eine Wunschkoalition werden Sie sich wahrscheinlich nicht bei uns festlegen lassen. Aber haben Sie Befürchtungen, dass die AfD so stark wird, dass es ganz schwierig wird, eine passende Koalition zu finden?
Das ist ein Szenario, was ernst zu nehmen ist. Wir sehen die Umfragen hier im Land, aber genauso im Bund, dass die AfD, ohne dass sie einen Wahlkampf macht, weiter Zulauf hat. Im Bund sind wir jetzt, glaube ich, bei 26%. Das ist für mich mehr als besorgniserregend. Und wir müssen schauen, dass wir die richtigen Antworten finden, weil ich nicht unterstelle, dass wir ein Viertel der Bevölkerung haben, was rechts von der Wand steht, sondern hier ist sicherlich sehr, sehr viel Unzufriedenheit mit den Lösungen, die wir gerade angeboten bekommen. Und damit hat auch die demokratische Mitte eine Chance, das zu bearbeiten. Aber es muss bearbeitet werden. Sonntagsreden helfen uns hier nicht mehr weiter.
Ja, ich glaube, die Wählerinnen und Wähler und auch unsere Zuschauer wollen halt konkrete Ergebnisse sehen. Ja. Wir haben ja sehr viele Themen. Also ich kann mich noch an Bürokratie-Schredder erinnern. Kommt jeden in jedem Wahlkampf. Wir sind sehr gespannt, was da jetzt dieses Mal umgesetzt werden kann. Viel konkreter, auch das treibt unsere Leser um, ist, Sie haben es gerade vorhin angesprochen, die Transformation in der Automobilbranche. Wir sind auch eine sehr stark von der Automobilindustrie geprägte Region, trotz aller Innovationen in KI und trotz allem, was der Handel macht. Aber kann die Autobranche noch Leitbranche in der Zukunft bleiben?
Sie wird auf jeden Fall, was den Beschäftigungsumfang betrifft, sehr viel kleiner werden. Das liegt allein schon an den Fertigungsvoraussetzungen. Wenn ich für einen Verbrenner 10 Beschäftigte brauche, brauche ich für die gleiche Arbeit nur noch einen beim Elektrofahrzeug. Aber auch da wird es ja darum gehen, dass wir die Größe, die wir im Verbrennergeschäft hatten, auch wieder erlangen. Ich glaube, dass die großen Hersteller sehr innovativ sind, dass sie sehr genau auch den Unterschied machen können, was Qualität und Fortentwicklung und Innovation betrifft. Aber eben nicht mehr mit der Menge an Beschäftigten, die wir noch zu der Hochzeit der Verbrennerindustrie hatten.
War oder ist diese Diskussion um das Verbrenner ausschädlich?
Sie war auf jeden Fall eine falsche Entscheidung, einen so fixen Zeitraum zu setzen. Wir sehen es bei allen anderen Industrien in Entwicklung, wo man sagt, ich möchte, dass sich eine Industrie in einer Richtung entwickelt, dann begleite ich das mit Maßnahmen, aber ich schreibe der Industrie nicht vor, wie sie es zu tun hat. Wir sind uns alle einig, auch wir als Unternehmer Baden-Württemberg durchweg, dass wir sagen, es gibt überhaupt gar keine Zweifel an den Klimazielen. Wir müssen in die Dekarbonisierung und es muss vollständig sein. Aber ob das 2034 passiert oder 2038, ist mir herzlich egal. Es wäre Aufgabe der Industrie gewesen, alternative Antriebe zu entwickeln, Zwischentechnologien zu nutzen. Wir diskutieren gerade jetzt wieder Range Extender, wo man sagt, ich habe einen ganz kleinen Motor, der hilft eben, das auszugleichen, was das Elektroauto heute vielleicht noch nicht kann. Und das ist doch als Zwischentechnologie ganz wunderbar. Andere Staaten nutzen das ganz intensiv. Aber nur wir in Westeuropa haben uns eben vorgenommen, gar keine Verbrenner mehr zu fahren und schädigen damit die Leitindustrie in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, es ist ja in Frankreich nicht ganz anders.
Kommen wir von der Leitindustrie vielleicht zur Zukunftsindustrie. Sie haben es gerade vorhin angesprochen. Sie sind ja hier sozusagen im E-Pi-Land.
Genau.
Im Zentrum für künstliche Intelligenz. Wir hatten letzte Woche ja den Spatenstich mit dem Kanzler. Es entsteht das größte Zentrum in Europa für 3 Milliarden geschätzte. Das sind ja wahnsinnige Investitionen. Löst KI eben Auto- und Maschinenbau als Leitbranche im Land ab? Kann das sein?
Vom Beschäftigungsumfang aus meiner Sicht nicht. Dafür sind die Abläufe in dieser Industrie völlig andere. Die Berufsbilder sind völlig andere. Aber es geht ja auch darum, dass wir uns von der stark automotive-lastigen Industrie in Baden-Württemberg breiter aufstellen, um das wieder zu erreichen, was wir vor 2018 auch geleistet haben. Und da gehört KI natürlich dazu, da gehört Innovationskraft dazu und da gehört Wertschöpfung dazu. Nur durch so eine Wertschöpfung können unsere Sozialversicherungssysteme bezahlt werden und nur so kann auch Bildung gewährleistet werden, dass ich mit den richtigen Berufsbildern tatsächlich dann auch die anderen Industrien so bedienen kann, dass wir hier wachsen können.
Um KI richtig zu nutzen, sind ja jetzt viele Initiativen im Gange. Manchmal hat man auch den Eindruck, man verzettelt sich ein wenig. Wie machen Sie es vom Verband? Wie macht es Südwestmetall, dass man die Firmen gerade in diesem Bereich auch unterstützt, KI zu nutzen?
Wir bieten verschiedene Veranstaltungsformate an, um die Unternehmen zu vernetzen. Wir bieten ERFA-Formate an. Aber wir sind auch als Verband selbst gefragt. Wir haben uns jetzt letzte Woche ganz intensiv mit unserer eigenen KI-Richtlinie beschäftigt, um es nicht zu regulieren, aber eben auch, um unseren Mitgliedsunternehmen die Sicherheit zu geben, dass ihre Daten bei uns sicher sind, um dann trotzdem KI effizient zu nutzen. Wir haben gerade einen ganz hohen Arbeitsaufwand, weil wir als Verband die Transformation begleiten. Umgekehrt kann ich aber jetzt nicht beliebig Personal aufbauen, sodass wir jetzt KI zum Beispiel nutzen, um hier effizienter zu werden.
Ja, am IPAI in Heilbronn sind ja unglaublich viele Firmen beteiligt, Weltunternehmen von SAP bis Wirt und Audi und Porsche. Auch viele Verbände, Handwerker, IHK, macht das Südwestmetall eigentlich auch mit?
Wir sind mit den Damen und Herren im Austausch und versuchen dort eine Zusammenarbeit zu etablieren, was für beide Seiten gut ist und auch beide Seiten sich wünschen. Allerdings sind wir als Unternehmensverband so ein bisschen fremd in diesem Konglomerat. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in Kürze hinkriegen.
Okay, interessante Aussage. Gleich noch was Neues. Deswegen heißt die Sendung ja auch ohne Ausrede. Und es gibt auch keine Ausrede zum Schluss, wenn Sie in die große Glaskugel blicken. Wo stehen wir im Land, in der Wirtschaft in 5 Jahren?
Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren die Kurve bekommen haben. Voraussetzung ist, dass jetzt die Reformen greifen. Die Unternehmer sind innovativ. Baden-Württemberg ist nicht da, wo es jetzt ist, weil die Unternehmer nicht innovativ waren oder jetzt gar das Arbeiten verlernt hätten. Wir haben hier ganz gut ausgebildete Arbeitskräfte im Land. Die Unternehmen sind innovativ. Aber wir brauchen jetzt das Entfesseln von Bürokratie und wir brauchen diese Kostensenkungen. Jeder Wirtschaftswissenschaftler unterschreibt es, dass wir in solchen Strukturkrisen Kosten runter müssen und Strategie den Fokus bekommen muss. Aber mit 54% Lohnzusatzkosten kriegen wir die Kurve hier nicht.
Nein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer am Ende oder vielleicht sogar ein großer Hoffnungsschimmer. Ja. Es müssen nur die Rädchen ineinander greifen.
Genau, da bin ich von fest überzeugt. Wir haben hier Kraft und Heilbronn, IPAI, Sie haben es gerade gesagt, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Aber dann lasst doch die Leute jetzt machen.
Dann lassen wir sie mal machen und wir freuen uns, dass Sie jetzt auch gleich wieder noch weitermachen können. Sie haben einen eng getakteten Zeitplan. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier 30 Minuten bei Ohne Ausrede und vor allen Dingen auch Stellung genommen haben zu allen kritischen Themen im Land. Danke.
Sehr gerne.
Schön, dass Sie zugeschaut haben bei Ohne Ausrede und wie gesagt, über unseren Newsletter werden wir Sie auch weiterhin informieren über alle unsere nächsten Sendungen. Und in der nächsten werden wir dann die Landgerichtspräsidentin Agnes Aderholt hier bei uns im Parkhotel begrüßen können. Bis dahin alles Gute.